Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser von The Digital Leaders Fund.
Ja, DLF, das ist nicht der Deutschlandfunk, nein, das steht eben für Digital Leaders Fund. Wer digital die Nase vorn hat, der kommt in den Fonds. Ja, was haben Sie denn seit Auflage an Performance und bisher Jahr 2019 erreicht?
Mitte März letzten Jahres 2018 gestartet und haben jetzt Ende des Jahres 2019 so ungefähr 30% Performance insgesamt erreicht. Das ist auch fast die Performance in diesem Jahr, weil im Jahr 2018, als wir ja im letzten Quartal 2018 die große Korrektur hatten, hatten wir eine minimale positive Performance von 2-3%. Das war sehr, sehr gut im Vergleich damals und in diesem Jahr eben mehr als 25%.
Und damit kann man wunderbar leben. Was ist denn Ihre Fondsstrategie? Also was muss erreicht sein, damit ein Wert in den Fonds aufgenommen wird?
Wir haben im Fonds drei Kategorien von Unternehmen und die Kriterien, um da aufgenommen zu werden, sind sehr unterschiedlich. Also wir haben einmal, wir nennen das Digital Transformation Leader. Das sind etablierte Unternehmen, die auf einem guten Weg sein müssen in ihrer eigenen digitalen Transformation. Bestes Beispiel ist Disney da. Vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen genauer drüber reden. Also etablierte klassische Unternehmen können durchaus Value-Aktien sein, die aber eine Transformationsstory haben in die digitale Welt hinein. Die zweite Kategorie sind Digital Business Leader. Das sind digitale Plattformen, meist noch relativ junge Unternehmen, so sehr, sehr gerne ein paar Jahre nach dem IPO, ein paar Milliarden von der Marktkapitalisierung. Und dann gucken wir uns die an, wer von diesen Unternehmen, die oftmals sehr, sehr teuer sind, sind denn zu einem vernünftigen Preis bewertet. Das heißt, der Preis, an dem die Unternehmen an der Börse gehandelt wird, ist unter dem, zu dem wir der Meinung sind, dass das Unternehmen in einigen Jahren entweder verkauft werden könnte oder wo sich der Wert an der Börse, außerhalb der Börse hin entwickelt. Also klassisches Value Investing, allerdings mit anderen Spielregeln, weil mit den klassischen Kennzahlen des Value Investings können wir leider bei diesen Unternehmen nichts anfangen.
Also zwei Gruppen, die großen Leader und die, die quasi in ihrer Branche die Nummer eins sind, aber die, die sich dann auch digitalisieren. Ja, Sie haben Disney angesprochen. Gehen wir doch mal auf Disney ein. Und hier genauer mit Disney Plus. Der Start hat ja wahrscheinlich Disney selbst überrascht. Also ich glaube, die mussten nicht nur mehr als ein paar Festplatten bestellen. Die mussten vermutlich gleich noch ein ganzes Rechenzentrum dazu bestellen. Wie viele Abonnenten hat denn Disney Plus nach nur zwei Tagen?
Disney Plus hat bekannt gegeben, 10 Millionen Anmeldungen in 24 Stunden gehabt zu haben. Seitdem hört man Meldungen, 1 Million pro Tag kommen da dazu. Aber muss man vorsichtig sein. Diese Anmeldungen sind ja zunächst mal kostenlose Anmeldungen. Da gibt es einen Probezeitraum. Was davon dann als zahlende Kundschaft übrig bleibt, wie die sogenannte Churn Rate ist, also Kunden, die dann nicht zahlen, sondern sich nur mal neugierig angemeldet haben, das muss man erstmal abwarten. Wir sind nicht wirklich überrascht worden. Ich meine, wenn man rumfragt, im Bekanntenkreis, ja, fast jeder wartet regelrecht auf ein Streaming-Angebot von Disney. Und ich glaube, Netflix hat es vorgemacht, wie so ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufgebaut wird. Und Disney hat da sehr, sehr gut studiert. Und das, was sie da 2 Jahre lang vorbereitet haben vor dem Launch, war wirklich ein Meisterwerk im Marketing.
Sind die jetzt richtig Konkurrenz zu Netflix und Amazon Prime?
Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, vor allem, wenn man sich die Aktien anguckt, Disney war sehr, sehr günstig bewertet vor 1,5-2 Jahren. Damals haben sie die Aktie von Anfang an im Fonds drin gehabt. Hat sich noch jeder gewundert, warum nehmen die in einen Digital Leaders Fund Disney mit rein? Jetzt ist es so, im Endeffekt kann man Disney ähnlich bewerten wie Netflix. In Kürze, in spätestens ein paar Quartalen wird man da Wachstum von Abonnentenzahlen miteinander vergleichen können. Und ja, Netflix wird es sehr, sehr schwer haben, weil die Aktie immer noch sehr, sehr teuer ist. Und die Bewertungen dürften sich von beiden Seiten einander annähern. Also Disney-Aktie ist ja schon um 50% jetzt gestiegen in den letzten 18 Monaten. Das ist sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange, aber auch da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Ich glaube auch, die Netflix-Aktie wird weiter korrigieren.
Ja, mit welcher Gewichtung nehmen Sie Disney dann in Ihren Fonds auf?
Derzeit durch den starken Anstieg ist Disney tatsächlich die größte Position mit ungefähr 6%. Das halten wir momentan auch noch, weil es ist kein Ende dieses Trends momentan abzusehen. Aber höher würden wir es auch nicht gewichten.
Haben Sie Netflix und Amazon auch in Ihrem Depot?
Amazon ja, Netflix ganz klar nein. Da haben wir uns auch schon ganz konkret positioniert, warum nicht. Das liegt einfach daran, dass Netflix sehr, sehr viel Geld investieren muss, um den eigenen Content zu erstellen, von dem sie jetzt abhängig sind, weil sie lebten ja jahrelang von Disney-Content. Viele der erfolgreichsten Sendungen auf Netflix kommt
geht man halt zum Original sozusagen, zu Disney Plus. Okay, das wird man dann sehen in den nächsten Quartalen, ob Disney Plus die vielen Anmeldungen dann auch konvertieren kann in echte Kunden.
Genau. Man sollte sich da jetzt nicht von Disney tolle Geschäftszahlen erwarten, steigende Gewinne. Das Disney Plus kostet erstmal ein paar Jahre lang Geld, aber das Geld muss man investieren, um überhaupt die Daseinsberechtigung in dieser Form in der neuen digitalen Welt zu haben. Und da ist Disney ein Musterbeispiel, dass man wirklich langfristig denkt. Und in 5 Jahren werden wir sehen, dass Disney als Gewinner hervorgegangen ist. Nicht in den nächsten 2-3 Quartalen.
Auf zur nächsten Aktie, Nutanix. Falls es so richtig ausgesprochen wird. Sie schreiben einen Blog von der Wiederauferstehung. Also Nutanix ist ein US-Unternehmen, das sich auf Data-Center-Lösungen spezialisiert hat. Kommt eigentlich aus der klassischen Hardware-Ecke. Ist auch sehr stark im Cloud-Geschäft, wurde jetzt von der Gartner Group sogar als Leader ausgezeichnet. Warum brach im letzten Jahr der Umsatz ein? Ja, und wohin wandelt sich diese Aktie?
Umsatzeinbruch, davon kann man nicht unbedingt reden, aber das Wachstum ist eingebrochen. Ja? Also Nutanix war ein sehr, sehr schnell wachsendes Unternehmen, haben zunächst eben Hardware verkauft.
Da darf ich da mal nachfragen, was ist der Unterschied davon zwischen Umsatz und Wachstum?
Ja, von einem Umsatzeinbruch würde ich reden, wenn jetzt der Umsatz in diesem Jahr ist, also im letzten Jahr. Davon kann ja keine Rede sein, aber das Umsatzwachstum hat sich verlangsamt, beziehungsweise ist fast zum Erliegen gekommen. Nutanix ist eine Firma, die, da war man gewohnt, die wächst um 30-40% im Jahr, vor 2-3 Jahren noch viel schneller. Und plötzlich, wenn man auf die reinen Umsatzzahlen guckt in den letzten Quartalen, dann hat sich das gegenüber dem Vorjahresquartal kaum verändert. Der Grund, um den zu erkennen, muss man wirklich tiefer in das Geschäftsmodell rein. Und zwar haben die ihr Geschäft umgestellt von Hardware auf Software und da nicht auf den Verkauf von Softwarelizenzen, sondern auf sogenannte Subskriptionsgeschäft, wie das bei den Cloud-Werten üblich ist. Man kann sich das vorstellen als eine Vermietung der Software. Und da wird einfach weniger Umsatz vorab in den Büchern erscheinen. Ja? Da gibt es andere Kennzahlen, die man sich anschauen muss. Und wenn man das genau betrachtet, dann sieht man, das Unternehmen wächst tatsächlich weiter. Zwar nicht mehr mit 40% im Jahr, sondern vielleicht nur noch mit 20%. Das wird man auch nach Umstellung dieses Geschäftsmodells sehen in einigen Quartalen, auch in den Geschäftszahlen. Aber das hat man irgendwie dem Markt nur sehr, sehr unzureichend kommunizieren können. Dazu kamen noch ein paar eigene Vertriebsprobleme. Und so kam es, dass die Aktie, nachdem die erstmal auch wirklich sich vervierfacht hatte, musste man auch sagen, nach dem IPO, weit mehr als die Hälfte nachgegeben hat. Wir haben das dann letztlich zum Nachkaufen genutzt, weil der Sturzflug war wirklich völlig übertrieben und das Ergebnis war, in den letzten 3 Monaten hat der Markt das langsam auch realisiert und die Aktie hat sich um 100% erholt in nur 3 Monaten. Das ist alles sehr, sehr volatil, geht uns auch manchmal alles ein bisschen zu schnell. Aber das sind genau die Situationen, auf die wir warten, weil durch unsere Kenntnis der Unternehmen und immer durch den Vergleich, was so ein Unternehmen am freien Markt außerhalb der Börse für einen Aufkäufer wie die IBM zum Beispiel oder Oracle, solche Firmen warten ja nur darauf, dass sie sich solche innovativen Firmen wie Nutanix einverleiben können. Da haben wir in dem Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, dass Nutanix krass unterbewertet war und das konnten wir sehr schön ausnutzen.
Also auch hier der klassische Wandel von Lizenzverkauf in die Software hin zum Einschreibemodell, also für monatliche Rechnungen stellen.
Genau.
Was ist das für eine Software? Was machen die?
Das ist Infrastruktursoftware für Rechenzentren. Man muss sich vorstellen, Zukunft ist ja Buzzword Hybrid Cloud. Das heißt, es geht nicht alles in die Cloud zu Amazon und Microsoft und Google. Ein Teil bleibt auch im eigenen Rechenzentrum. Aber es wäre ja toll, wenn man eine Art Betriebssystem hätte, um so ein Rechenzentrum zu betreiben, was teilweise aus eigenen Rechnern besteht und teilweise aus Ressourcen, die man von Amazon oder von Microsoft dazu kauft und die dann gemeinsam zu steuern. Und diese Vision eines Betriebssystems für die Cloud verfolgt Nutanix. Ist eine große Vision, ist auch wirklich erst ein kleiner Teil davon umgesetzt. Momentan befindet man sich eben in der Wettbewerb vor allen Dingen mit VMware. VMware ist der wesentlich größere Anbieter, aber Nutanix ist der, der kräftig aufholt, wo der Innovationsführer ist und hat ja die Analysefirma Gartner jetzt auch bestätigt.
Ja, und VMware ist ja auch ein altbekannter. Ja, gehen wir einen Schritt weiter. Kommen wir in die Zukunft des Fernsehens. Klingt so nach Zukunft, aber eigentlich ist es schon da. The Trade Desk ist quasi der Gewinner des Connected TV. Noch ein neuer Begriff. Plus 38% Umsatz im Q3. Was macht The Trade Desk? Ja, es ist im Bereich Programmatic Advertising tätig. Also wir als Radiomenschen wissen das, Webbetreiber wissen auch, was es bedeutet. Also eine Werbeplattform vollautomatisch und individualisiert Ein- und Verkauf von Werbezeiten und das in Echtzeit. Wie funktioniert das?
Ja, also The Trade Desk hat es tatsächlich geschafft, eine Plattform zu etablieren, die von sehr, sehr vielen Agenturen vor allem allen Dingen weniger die Werbetreibenden selber, sondern deren Agenturen, die Werbebudgets bekommen, die kaufen über diese Werbeplattform von The Trade Desk Werbeplätze ein auf den verschiedensten digitalen Medien. Eigentlich alles, was so außerhalb von Facebook und Google und sagen wir noch Twitter zu finden ist. Alles, was da außerhalb ist. Aber wir reden nicht nur von Webbannern oder Anzeigen in mobilen Apps. Wir reden zunehmend tatsächlich von Connected TV, das bedeutet Internetfernsehen, und da von all den aufstrebenden Sendern oder Streaming-Angeboten, die jetzt werbefinanziert sind. Netflix sagt ja immer noch, sie brauchen keine Werbung, sie haben den einzigen Umsatzstrom als Abonnentengebühren. Ich glaube übrigens, dass das nicht so bleiben wird, das wird sich in den nächsten Jahren wohl ändern. Aber all die anderen Großen, wir haben über Disney Plus schon geredet, auch Amazon Prime, in den USA ist Hulu sehr, sehr groß. All die haben auch werbefinanzierte Angebote und diese Werbeplätze müssen ja vermarktet werden und das passiert zunehmend über die Plattform von The Trade Desk.
Okay, dann versuche ich das mal zu verstehen. Also das geht nur mit internetbasierenden Fernsehen für klassische Streaming-Dienste, aber für werbebasierende Dienste, die wahrscheinlich dann immer mehr zunehmen werden. Im Online-Werbemarkt hat Google die Nase vorn. Mischt da Google auch mit oder ist das eine Konkurrenz oder ist es die da außen vor mal?
Google könnte theoretisch eine Konkurrenz sein. Sie haben sich aber aus der Vermarktung von Drittangeboten mehr oder weniger zurückgezogen. Da braucht es auch einen Unabhängigen. Da braucht es eine unabhängige Kraft. Und es sieht so aus, als könnte The Trade Desk diese Kraft sein. Die Aktie gibt es seit 2016 an der Börse, oder ein paar Jahre, und hat sich sage und schreibe verzehnfacht im Wert seitdem. Warum? Weil eine einzigartige Kombination ist aus Umsatzwachstum und dazu schon Profitabilität. Es gibt es ja sehr, sehr selten, dass so ein Unternehmen 40% wächst und dennoch wirklich auch unterm Strich schon profitabel ist. Und deswegen ist die Aktie von The Trade Desk auch sehr teuer geworden, muss man auch sagen. Aber hat auch, ja, wenn sie Rückschläge erlebt hat, sie immer wieder sofort aufgefangen worden, waren Käufer da. Die Aktie ist sehr, sehr teuer, muss jederzeit auf Rückschläge gefasst sein. Aber wir sind sehr, sehr optimistisch weiter für The Trade Desk und das ist auf jeden Fall eine Langfristposition bei uns im Portfolio.
Wie haben Sie die gewichtet?
Gehört auch zu den größeren Werten mit ca. 5%.
Über mehr Schnäppchen im Depot und die Einkaufspreise können wir dann in einer der nächsten Interviews ja mal uns philosophieren und austauschen. Herr Waldhauser, vielen Dank.
Alles klar, gern geschehen, bis zum nächsten Mal, wiederhören.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.